Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Pferdewissen hinterfragt. Mein Name ist Sarah Stehr und mir gegenüber sitzt wie immer die Jessie. Hi, Jessie.
Hi, Sarah.
Ja, wir haben heute als Thema für unsere Folge uns ausgesucht, gebisslos ist immer angenehmer fürs Pferd.
Also wir haben aussuchen lassen.
Genau, wollte ich sagen. Wir haben euch ja gefragt, was interessiert euch am meisten, und es war eine ziemlich klare Abstimmung. Das Thema Gebisse oder Gebisslosigkeit war bei euch die Nummer eins. Ja, und ich würde auch vorschlagen, dass wir direkt ins Thema reinstarten. Ich würde aber wieder, also ich habe ein bisschen die Vorliebe, ziemlich prinzipielle Fragen zu stellen zu Beginn der Folge. Und jetzt haben wir ja die Aussage, gebisslos ist immer angenehmer fürs Pferd. Und deswegen, Jessie, ist tatsächlich meine erste Frage an dich. Was würdest du sagen, wann sind wir angenehm fürs Pferd? Was bedeutet das überhaupt?
Was bedeutet angenehm? Also zum einen gibt es ja da so schöne Anzeichen für, ja, Stressanzeichen, die da zum einen zu beachten sind, wie die vielleicht dauerhaft sind oder sich auch verändern im Laufe der Zeit. Und ich glaube, und das wirst du mit Sicherheit bestätigen können, dass angenehm nicht unbedingt mit irgendwelchen Materialien in Verbindung steht, sondern dass angenehm eigentlich die Art der Führung, also wie man die Sachen verwendet und anwendet, das Ganze ausmachen.
Ja, und ich finde, als ich über das Thema nachgedacht habe, ich finde, angenehm bedeutet auch nicht unbedingt passiv. Das verwechselt man ja auch häufig mal. Weißt du, also ich finde, angenehm bedeutet nicht passiv im Sinne von kontaktlos oder...
Ja, wenn du passiv mit Kontakt meinst. Aber es kommt halt auf die Art von Kontakt an. Mhm. Also ich kann ja, wenn wir jetzt bei der Zäumung sind, kann ich ja Kontakt anwenden, indem ich sehr stark versuche, kontrollierend, zwanghaft darauf einzuwirken. Oder ich kann in eine weiche Verbindung gehen, die miteinander interagiert,
ja,
und Bewegung zulässt und nicht hemmt.
Ja, also ich dachte mir halt nur irgendwie so, also wenn man auch beim Thema jemandem Raum lassen ist. Also ich finde, man muss Raum lassen. Aber wenn man zu viel Raum lässt, dann kann halt auch die Verbindung verloren gehen und jemand fühlt sich vielleicht verloren.
Ja, weil Raum und Grenzen ja dann doch nicht nur widersprüchlich zueinander sind, sondern irgendwie auch ein Stück weit abhängig voneinander.
Okay, jetzt würde ich sagen, gucken wir mal, ob wir mit diesen philosophischen Betrachtungen vom Anfang, ob wir mit denen jetzt in Bezug auf die Gebisslosigkeit irgendwie was anfangen können. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt gleich den Switch. Und Jessie, also mein Gedanke war so, wenn ich mir jetzt überlege, was für ein Gebiss oder weitergesprochen, was für eine Zäumung wähle ich, dann ist ja eigentlich die grundsätzliche Voraussetzung, dass ich eine weise Entscheidung treffen kann, dass ich überhaupt weiß, auf welche Strukturen wirkt denn diese Zäumung, beziehungsweise welche Strukturen kann ich mit einer bestimmten Zäumung ansprechen. Sonst ist meine Entscheidung ja eine reine Gefühlsentscheidung. Und deswegen würde ich dir diese Frage auch gerne stellen. Also ich würde sagen, wir gehen einfach ein paar Zäumungen durch, die man so sieht. Und du kannst vielleicht einfach sagen, ja, auf was für Strukturen wirkt es? Mhm. Was kann ich damit besonders gut ansprechen? Und ich dachte mir, dass wir ganz einfach mit der normalen Trense starten, weil ich vermute, dass die meisten, die uns zuhören, einfach eine Trense benutzen. Wäre jetzt mal einfach mein Tipp.
Ja, also ich würde es jetzt auch gar nicht weiß kategorisieren, in welche Arten von Trensen es dann auch gibt, sondern von Wassertrense doppelt einfach gebrochen, wie auch immer. Fakt ist, wir wirken mit der Trense auf die Laden, also die Unterkieferäste mit dem zahnlosen Bereich quasi. Wir wirken auf die Zunge, wir wirken auf den gesamten Unterkiefer, damit auf das Kiefergelenk, was ziemlich klein im Verhältnis zu dem Hebel des Unterkiefers ist. Und so hinterhalb, also zwischen Auge und Ohr, so weiter hinten oben eigentlich sitzt.
Das ist ein guter Hinweis, Jessie. Vielleicht kannst du das bei Insta zeigen, weil ich glaube, dass die meisten Leute nämlich das Kiefergelenk an einer ganz anderen Stelle vermuten als da, wo es ist.
Wieso? Wo soll es denn sonst sein?
Ich glaube, dass die meisten Leute das weiter unten vermuten, gar nicht so weit oben.
Ja, kann ich machen. Ja, also das ist erstmal, was die Trense angeht, so der Hauptkontaktpunkt, würde ich jetzt mal sagen. Weitergehend arbeiten oder wirkt die Trense halt dann da im Körper, wie wir den Körper auch ansprechen. Also das heißt, wenn die Zunge funktional dieses Gebiss tragen kann, dann wirken wir auf andere Strukturen, als wie wenn dieses Pferd das Unterkiefer aufeinander presst und ja eigentlich wie eine Kiefersperre dann auch geht und mit dem Unterhals da dagegen drückt. Also kann ich dir vorstellen, wir haben, die Trense kann positiv und negativ wirken. Oder was heißt positiv und negativ? Also man kann verschiedene Strukturen ansprechen. Was klar sein muss, ist, dass wenn wir irgendwelche Schiefen im Pferd haben, die von der Wirbelsäule ausgehen, was ja bei den meisten Sachen dann eigentlich so der Fall ist, haben wir über die Trense keine direkte Einwirkung auf die Wirbelsäule, weil wir über den Hebel des Unterkiefers auf das Kiefergelenk wirken und keine direkte Verbindung zwischen Schädel und Halswirbelsäule in die Wirbelsäule haben. Und das Unterkiefer kann ja rudimentär in alle Richtungen sich bewegen. Das heißt, das Pferd hat sehr viele Möglichkeiten auch auszuweichen. Dementsprechend kommen wir, was schiefen Korrektur oder überhaupt in die gerade Richtung angeht, eigentlich über die Trense nur so weit kommen wir in das Pferd und in Funktion, wenn das Pferd gelernt hat, mit der Zunge dieses Gebiss auch tatsächlich zu tragen.
Und nur weil du es jetzt gerade erwähnt hast, wenn jetzt eben wir die andere Situation haben, also das Pferd zum Beispiel hat die von dir genannte Kiefersperre, presst das Maul sehr fest aufeinander, auf was für Strukturen würde ich denn dann wirken oder was hätte ich dann für einen Effekt?
Na, wir haben Stress auf dem Kiefergelenk, das Genick blockiert, weil er die ganze Kopfmuskulatur dementsprechend mit zumacht. Der Unterhals wird definitiv mit gegendrücken. Das heißt, wir haben auch eine Veränderung der Vorführphase oder der Stemmphase im Vorderbein, weil das Vorderbein über den Unterhals mit dem Kopf sozusagen verbunden ist. Wir haben also in der Regel findest du ja dann auch diverse Zungenthemen, dass das Pferd entweder die Zunge zu weit nach hinten zieht. Auf jeden Fall versucht ja irgendwie diesen Druck auszuweichen. Also immer wenn wir einen Kiefer haben, was zu sehr aufeinander sperrt, dann hat das mit einer gewissen, also das Pferd hat gelernt, dass da einfach wahnsinnig viel Druck auf dieses Unterkiefer kommt und das versucht das zu vermeiden, indem das Kiefer einfach mehr zusammensperrt.
Okay. Ich werde dich nachher noch zu fragen, in welchem Fall man quasi dann welche Zäumung am besten nutzt, aber ich würde jetzt eben vorschlagen, dass wir jetzt erstmal so durchgehen, wie es die unterschiedlichen Zäumungen wirken. Ich würde direkt weitermachen mit der Kandare. Ich weiß nicht, blanke Kandare, Kandare Unterlegtrense, ist für dich ein großer Unterschied oder also?
Ja, es ist schon ein Unterschied, weil die blanke oder die Kandare an sich, und du hast ja keine seitliche Einwirkung, also keine Stellen und biegende Einwirkung auf das Pferd, sondern ja nur eine beizäumende. Die Kandare an sich mit dem geraden Mundstück und der Schwere hat zusätzlich über den Hebel eine Wirkung aufs Genick. Und ja, die Problematik ist, wenn das Pferd einfach in sich keine reelle Vorwärtsbewegung durch den Körper vom Hinterbein hat und auch keine stabile Halsposition mit einem freien, offenen Genick, dann verhindert die Kandare am Ende letztendlich dieses durch den Körper von hinten nach vorne durchgehen, weil das Genick einfach nur abknicken wird und dadurch ist die Verbindung eigentlich gekappt.
Wenn ich es jetzt mit der Trense kombiniere, wie man es ja häufig sieht?
Dann hast du halt über die Trense die Funktion, dass du in die Stellung letztendlich gehen kannst, über beide Seiten. Und die Kandare trotzdem den beizäumenden Effekt hat, aber du hast halt, wenn du ein Pferd jetzt anfängst auf Kandare umzustellen, quasi kannst du halt hauptsächlich über die Trense reiten und die Kandare liegt quasi blind mit drin. Trotzdem hat natürlich das Zügelgewicht ein gewissermaßen einen Effekt dann auf die Kandare und dementsprechend das Genick. Ja, das ist eigentlich hauptsächlich dazu zu sagen, aber grundsätzlich würde ich, also eine Kandare ist ja kein Gebiss, wo man auf Dauerkontakt reitet. Mhm. Also man sieht es zwar im Sport leider häufig, aber das nicht umsonst sehen ja die Bewegungen sehr abstrakt aus.
Ja. Gibt's noch irgendeine Zäumung mit irgendeiner Gebissart, die du ansprechen möchtest? Ansonsten würde ich zu den...
Also es gibt ja sämtliche Varianten an Gebissen. Ich weiß nicht, ob du nur drauf eingehen willst, weißt du, was, auf was man im Maul alles achten kann, um auch ein Gebiss für sich zu wählen?
Ich würde sagen, wir stellen das hinten an.
Ja, okay.
Dann, okay, dann würde ich einfach mal umschwenken zu den gebisslosen Zäumungen. Du kannst ja mal sagen, auf welche du gerne eingehen würdest oder wo du Sinn mal findest, wo du sinnvoll findest, zu unterscheiden in der Wirkung.
Nein, wir haben halt auch bei den Gebisslosen wieder Varianten, wie ein Sidepull zum Beispiel, wo du wieder ein Stück weit auf eine Stellung einwirken kannst. Aber wir haben auch da beizäumende gebisslose Varianten, wie das Bosal oder das Hackamore.
Und inwiefern ist es so, dass das eine eben eher die beizäumende Wirkung hat und das andere, dass man eher auf die Stellung Einfluss nehmen kann? Also an was, inwiefern liegt es am Aufbau dieser Zäumungen?
Das Sidepull ist so aufgebaut, dass einfach kein Hebel kommt. Also das letztendlich könntest du ja auch mit, also das so mache ich das teilweise bei manchen Pferden zur Korrektur, dass ich einen Kappzaum auch mit drei Ringen mit dran habe und das mit einer Trense dann kombiniere. Weil du da einfach über diesen Nasenbügel, der aber keine Hebelwirkung hat, einfach seitlich auf den Kopf einwirken kannst.
Mhm.
Und ein Hackamore und ein Bosal wirkt einfach beizäumend wieder durch eine Hebelfunktion.
Also bevor ich jetzt noch auf die Auswahl und so weiter eingehen würde, ich würde dann jetzt an der Stelle dich schon gern nochmal zu unserem Thema befragen, nämlich gebisslos ist immer angenehmer fürs Pferd. Also wir haben jetzt eigentlich gehört, dass sowohl gebisslos als auch mit Gebiss unterschiedliche Wirkungen haben können. So kann man beim einen von angenehm oder unangenehm sprechen. Also ich denke, viele verbinden einfach das, dass jemand was im Maul hat, damit, dass das unangenehm ist und haben vielleicht das Gefühl, ein freieres Gefühl, wenn eben nichts im Maul liegt. Aber kann man das so sagen, oder?
Würde ich nicht pauschal sagen, weil, also wenn du dir jetzt vorstellst, was weiß ich, wir haben einen eher gestressteren Pferdetyp, der vielleicht auch viele Themen in seinem Körper hat, dann, also das hängt übers Nervensystem zusammen, dann haben die öfter einfach auch vom Trigeminus Themen.
Das ist ein Nerv.
Im Kopfbereich. Und wenn, da, also die gebisslosen Zäumungen arbeiten ja unter anderem auch mit Reizung von verschiedenen Nervenpunkten letztendlich, um das Pferd am Ende ja doch irgendwo gefügig zu machen und im Notfall etwas zu haben, wo man einfach auf das Pferd auf eine Art und Weise kontrollierend einwirken kann, um sich Gehör zu verschaffen. Und ich habe das schon viel auch erlebt, dass Pferde, die da einfach ein Thema haben, auf gebisslose Zäumungen, vor allen Dingen, wenn es nicht nur impulsartig, sondern eher mit mehr Kontakt angewendet wird, mit einem sehr starken Schmerzgesicht auch reagieren.
Also man muss vielleicht kurz dazu sagen, dass diese Gesichtsnerven relativ an der Oberfläche des Schädels liegen. Man unterschätzt das ein bisschen. Vielleicht findet man da auch noch irgendein anatomisches Bild, wo man das mal sehen kann. Also ich kann mich erinnern, nämlich an der Uni, ich habe mal einen Pferdeschädel präparieren müssen als Aufgabe. Und da muss man diese Nerven
das ist halt
dann
ziemlich dünn, auch die ganzen Muskelschichten und die Haut und das alles. Also man kann das ja auch definitiv spüren. Ja, also das ist halt schon ein sehr empfindlicher Bereich letztendlich auch. Und da muss man einfach gucken, was für eine, ja, auf welche Zäumung kann man dann letztendlich am Ende auch zurückgreifen.
Mhm. Ja, wir haben jetzt schon kurz angesprochen. Also im Endeffekt, was ich jetzt so raushöre, ist, es ist nicht per se das eine angenehmer oder unangenehmer. Es kommt halt auch drauf an, wie man es anwendet.
Und
bei welchem Pferd man es anwendet.
Ja, und welchen Typ einfach am Ende auch.
Und deswegen vielleicht jetzt nochmal die Gebisse einmal, dass wir die noch einmal durchgehen und mit dem Gedanken, wann könnte das unter welchen Umständen für das Pferd sehr unangenehm sein? Oder woran könnte ich es vielleicht sogar merken und wann ist es eine gute Wahl? Beim der Trense haben wir schon damit angefangen, das hatten wir schon gesagt, mit dem zusammengeknüpften Unterkiefer.
Mhm.
Aber vielleicht können wir da dann noch kurz sagen, ich weiß nicht, ob jeder so das Gefühl dafür hat, wann das bei seinem Pferd so der Fall ist. Also kann ich das sehen, kann ich das spüren? Und ist die Lösung dann für dich, tatsächlich auf die Trense komplett zu verzichten? Oder muss ich den Umgang mit der Trense modifizieren? Oder würdest du wirklich sagen, anderes Gebiss oder kein Gebiss? Viele Fragen waren das jetzt.
Es sind, ja, die kriege ich jetzt auch gar nicht mal alle zusammen. Aber grundsätzlich würde ich mir, also A, schaue ich mir, wenn ich behandlungstechnisch bei Pferden bin, eh immer an, wie liegt auch das Gebiss im Maul, passt es zur Anatomie von dem Pferd. Mhm. Und dann kommt es halt sehr stark auf den Umgang drauf an. Und wenn jetzt ein Pferd, also massiv viele Ausweichmechanismen über das Gebiss gelernt hat, dann ist vielleicht nicht unbedingt das Gebiss die beste Wahl, um das zu korrigieren, sondern erstmal um dem Pferd unabhängig von dem Gebiss wieder eine Idee zu geben, von wie man sich bewegen kann oder wie man auch interagieren kann, um dann das Gebiss wieder dazu zu nehmen. Also das ist so ein bisschen Pferdetyp und auch vom Mensch her letztendlich.
Was wählst du dann, wenn du nicht die Trense oder
kein Gebiss nehmen willst? Wie gesagt, ich persönlich, ich kombiniere dann eben gern Kappzaum mit Trense und führe anstelle von Trense, also unterlegt Trense Kandare, dann gern auch vierzüglig, aber halt über Kappzaum und Trense.
Und nur damit es nicht verloren geht, Jesse, hake ich da gleich ein. Du musst jetzt nicht alle anatomischen Besonderheiten und passende Gebisse erklären, aber vielleicht gibt's ein, zwei plakative Beispiele, die du nennen kannst, inwiefern die Anatomie und das Gebiss zusammenpassen müssen.
Naja, wenn man halt eine sehr dicke Zunge hat zum Beispiel und sehr, sehr fleischige Laden, also wahnsinnig viel Schleimhaut in dem Maul, dann macht's halt da wenig Sinn, ein dickes Gebiss reinzupacken. Und bei manchen Pferden, also gerade finde ich bei den Iberern oder auch den Arabern habe ich das öfter jetzt schon erlebt, dass die einfach teilweise auch ein kleines Maul haben und wenig Platz, vor allen Dingen, wenn es halt Hengste oder Wallachs sind, muss man halt gut gucken, dass man, also ob da überhaupt Platz, wenn man am Ende mit zwei Gebissen reiten will, ob da genügend Platz einfach auch ist, da zwei am Ende reinzulegen.
Und macht's einen Unterschied? Also das ist ja auch was, das hätte man auch zum Titel unserer Folge machen können. Die Schärfe des Gebisses, also ist ein dünnes Gebiss immer ein schärferes Gebiss oder kann das auch die bessere Wahl sein?
Also ich persönlich würde eher immer zu dünneren Gebissen tendieren, weil es einfach im Maul auch mehr Platz bietet. Mhm. Was ich da eher unterscheiden würde, ob ich ein flacheres, also oder ein runderes Gebiss wählen würde, je nach Laden. Mhm. Genau, aber grundsätzlich ist das Gebiss am Ende nur so scharf wie die Hand, die es führt.
Wenn du jetzt bei einem Reitschüler bist und du siehst, der hat seinen Körper keinen Zügel, unabhängigen Sitz, so ist neutral formuliert. Er kann nicht so frei mit seinen Armen und seinen Handgelenken und seinen Fingern agieren, wie er vielleicht möchte und hat deswegen eine oft massive Auswirkung.
Du, dann steigen wir auf Heißring um.
Stimmt, den hatten wir ja. Da kannst du vielleicht ganz am Schluss was dazu sagen, weil ich weiß ja, dass du auch Halsring geritten bist. Okay, was mache ich jetzt in dem Fall? Also ich habe jetzt diesen Schüler oder ich weiß es von mir selber. Manchmal ist man so selbstkritisch und denkt sich, ich habe meine Hände eigentlich nicht unter Kontrolle. Was redest du jetzt?
Was ich dem Schüler rate?
Ja.
Naja, dann versuche ich mit dem zumindest an seiner Haltung so zu arbeiten, dass er ein Gefühl dafür kriegt. Und was ich immer gern mache, ist, dass ich zwischenzeitlich einfach selber auch mal diesen Zügel mit in die Hand nehme, als wäre ich das Pferd, um dem Gefühl zu geben, wie soll sich die Antwort zwischen Pferd und, also über den Zügel eben anfühlen.
Aber kann dann auch mal die Lösung sein, dem Schüler zu sagen, okay, bei nix für ungut, aber bei dir lassen wir das Gebiss jetzt weg? Oder würdest du sagen, nee, weil die Einwirkung ist übers Gebiss, die gebisslose Zäumung dann genauso grob?
Ja, die Einwirkung wäre wahrscheinlich genauso grob. Ich würde mit dem tatsächlich üben, dass wir einfach ein Gefühl für Verbindung herstellen, weil egal wie der ja einwirkt, wird es für das Pferd unangenehm sein, so oder so.
Okay. Dann gehen wir jetzt zur Kandare über. Also du kannst ja beide Formen erwähnen. Wann ist es eine gute Idee, eine Kandare zu nutzen? Wann würdest du sagen, eher keine so gute Idee?
Ja, wir brauchen einen zügelunabhängigen Sitz, weil die Kandare gehört nicht in eine Kontaktreiterei, also nicht in Dauerkontakt. Das heißt, wenn wir jetzt auch mal von einer blanken Kandare ausgehen, dann muss das ja ein Pferd sein, das in einer gerade gerichtet, mit genügend Stabilität und vorwärts. Und ich meine jetzt nicht Geschwindigkeit, sondern einfach eine stabile Vorwärtsbewegung durch den Körper, egal was wir reiten, mit einer Aufwärtstendenz der Rumpfbewegung, Schub- und Tragkraft ausgeglichen. Und dann muss dieses Pferd über den Sitz des Reiters zu stellen und zu biegen sein, unabhängig von der Hand. Dann wäre das der Punkt, wo ich sagen würde, okay, wir können auf Kandarit reiten.
Und was hätte ich dann für den positiven Effekt dadurch?
Die Kandare, wenn die einfach so im Maul liegt, und das habe ich persönlich jetzt bei manchen Reha-Pferden auch angewendet, durch die Schwere und durch die Stange, wenn das Genick frei ist, balanciert die den Körper unheimlich gut aus. Also weil die einfach ein anderes Gleichgewichtsgefühl dem Pferd zurückmeldet. Genau, aber ich würde das eigentlich nicht jemandem empfehlen, der vom Sitz her dafür nicht in der Lage ist oder auch ein Pferd, das in der Halsbasis einfach viel zu schwach ist.
Okay, und aber wenn, wir haben jetzt gerade vom Reha-Pferd gesprochen, aber jetzt sagen wir haben eben ein Pferd, das gerade gerichtet ist und ein schönes Vorhat, und da würde ich jetzt sehr davon ausgehen, das kann sein Gleichgewicht gut halten. Was hätte ich dann für einen positiven Effekt durch die Kandare, den ich durch eine Trense, eine reine zum Beispiel nicht habe?
Mei, du hast halt, ja, wie gesagt, du hast einen positiven Effekt einfach auf die Stabilität vom Genick in der Schwerkraft, wie sich der Körper einfach da ausrichtet, beziehungsweise das Genick ausrichten lässt. Tatsächlich muss man aber ganz klar sagen, wenn man ein Pferd an dem Punkt hat, ist eigentlich die Kandare auch nicht nötig. Also das ist ein Zustand, den das Pferd aus sich heraus halten kann, abhängig am Ende schon erzeugen.
Ja, ich frage nur deswegen so penetrant nach, weil man, finde ich, sehr viele Leute mit Kandare sieht, wo ich mir denke...
Ja, also entweder sehen wir es halt im großen Sport oder wir sehen es... Gut, im Westernbereich hat man es ja auch öfter, weil da die Pferde ja so schön dann nach unten nachgeben. Also das ist halt eine Problematik, die man auf Kandare halt unheimlich schnell kriegt, dass die Pferde eigentlich zu nachgiebig werden im Genick. Und sich eher verkriechen und damit der Rücken eigentlich außen vor bleibt. Und es gibt ja andere Reitweisen, das sehr bevorzugen,
ja,
und früh auf Kandare zu arbeiten.
Ja, und da, finde ich, werden dann immer so nebulöse positive Effekte beschworen.
Ja, zum Beispiel, dass das Becken sich einfach dementsprechend mehr beugen lässt. Die Frage ist, wollen wir das Becken überhaupt so beugen? Wie viel Sinn macht das für das Vorwärts des Pferdes? Weil ist das nicht eher ein Zustand, den wir bei allen trageerschöpften Pferden sehen?
Thema für eine nächste Folge, Jessie. Okay, dann haken wir an der Stelle die Kandare ab, oder? Und dann kommen wir jetzt zu den gebisslosen Zäumungen.
Also ich will damit nichts gegen die Kandare sagen, das soll man nicht falsch verstehen. Aber ich bin halt der Meinung, also die Kandare ist nicht zwingend notwendig, ein Pferd gut auszubilden. Und eine Kandare ist für mich auch kein Qualitätsmerkmal eines gut gerittenen Pferdes.
Gebisslose Zäumungen, Jessie. Also wann keine gute Idee, wann eine gute Idee? Jessie verzieht das Gesicht. Ich übersetze, weißt du, mal.
Das Bild, wo du gesagt hast, wann ist es keine gute Idee? Ach, mir ist da einfach so spontan die Fraktion des Haflingers eingefallen, der vielleicht so sehr viele eigene Ideen hat und man dann dem eventuell so ein bisschen ausgeliefert ist, der meinungsstabilen Art, sich vielleicht ins Gras zu bewegen oder so. Deswegen habe ich das Gesicht gezogen. Ja, also sagen wir mal so, eine gute Variante, das einzusetzen, ist vielleicht wirklich dann, wenn ich schon mit dem Gebiss wahnsinnig viel verhunzt habe und einfach das Pferd nochmal neu starten will und ihm eine neue Idee geben möchte. Ich würde dann aber nicht zu gebisslosen Varianten greifen, die auf gewissermaßen eine beizäumende Wirkung haben, weil die einfach die Pferde wieder absterben lassen. Das heißt, das, was es mir am Anfang vielleicht optisch schöner und angenehmer oder leichter macht, macht es mir hinten raus eigentlich wieder schwerer. Also es gibt einfach keine Abkürzung in der Pferdeausbildung. Und es gibt durchaus manchmal Pferde, die sind anatomisch vom Maul her so ungünstig angelegt, würde ich mal sagen, dass das mit einer Zäumung halt einfach nicht funktioniert. Oder lass es mit irgendwelchen Melanomen, Sarkoiden, keine Ahnung, was im Maul halt sein. Ja,
Aber dann frage ich dich noch anders. Welchen Effekt habe ich denn durch ein Gebiss, der mir durch eine gebisslose Zäumung verloren geht?
Wenn das Pferd in der Lage ist und gelernt hat, mit einem korrekten Vorwärts- und Kraftübertragung in seinem Körper bis zur Zunge hin zu agieren, dann habe ich einen positiven Effekt auf die gesamte Muskulatur und einfach auf die Mitte der Wirbelsäule sozusagen. Das habe ich mit, also gebisslos in dem Maße nicht, weil ich ja nicht in dieser Verbindung reiten kann die ganze Zeit.
Also anders gefragt, was sind Sachen, wo ich mir gebisslos einfach schwerer tue?
Schwerer wirst du dir tun, einfach dieses Pferd in eine korrekte, oder was heißt eine korrekte, ist vielleicht falsch ausgedrückt, aber ja, in eine wirkliche funktionelle Hankenbeugung am Ende auch zu bekommen.
Weil was ich mir gerade die Frage gestellt habe, ist, du hast ja bei der Kandare gesagt, wenn ein Pferd so weit ausgebildet ist, dann braucht es die Kandare eigentlich nicht. Und jetzt habe ich mich gerade gefragt,
ob es das Gebiss am Ende noch braucht.
Ja.
Gewissermaßen sind wir dann bei dem Thema Raum geben und dass man ja auch ein gewisses Maß an Grenze irgendwo setzen muss, wo man ein Gespür dafür hat, wo das Ganze endet. Also ich würde sagen, dass so ein ausgebildetes Pferd bestimmt nicht immer die Trense braucht, aber immer wieder, um einfach wieder ein Gespür für diese Mitte auch zu bekommen.
Mhm. Okay.
Also da würde ich sagen, vom Gefühl und allem her, dass es einfach dann immer wieder diesen Wechsel braucht. Es braucht es bestimmt nicht durchgehend, aber wenn sich das Ganze halt dann verliert und es doch vielleicht in so eine Art Mechanisierung reinmündet, dann brauche ich das wieder, um wieder eine korrekte Antwort zu bekommen.
Das heißt, habe ich das jetzt richtig verstanden, dass deiner Meinung nach das Gebiss, weil wir ja eben die Pferde nicht mechanisieren oder dressieren wollen, das Gebiss einfach eine gute Möglichkeit ist, in Kommunikation zu treten.
Ja, du kannst dir vorstellen, dass da eigentlich ein Kreislauf entsteht. Weil am Ende fühlst du, wenn du eine korrekte Verbindung mit dem Pferd aufbauen kannst, wo man eine in sich runde Einheit wird, dann fühlst du in deinen Händen über das Gebiss eigentlich den Kraftabdruck vom Hinterbein. Und das heißt jetzt nicht, dass das Pferd dich irgendwie über die Hand anfängt zu ziehen oder drauf zu drücken, sondern es ist, wie soll ich sagen? Also ich habe das ja selber mit meinen schon erlebt oder zumindest mit einer von denen ganz deutlich. Das ist ein Gefühl, wo du weder aneinander ziehst, aber du hast einfach eine Verbindung miteinander und das Pferd nimmt dich stabil auch mit, aber passt sich deinen Fragen auch. Also weißt du, das ist eine Art, wie man miteinander in einer stabilen, weichen Verbindung ist, was dir diese ganze Impulsreiterei nicht geben kann.
Und was es vielleicht nicht ist, ist, wenn das Pferd anfängt, sich so aufs Gebiss zu legen.
Nee, damit hat es gar nichts
ja,
zu tun.
Ja, also das dachte,
also,
muss man
ich kann vollkommen unabhängig sitzen und das ist einfach, ja, wie wenn man mit jemandem die Hand gibt und da in einer Verbindung ist, ohne an dem anderen einfach zu ziehen.
Mann, die Zeit schreitet fort. Zum Gebiss kann man wirklich viel sagen, weil was ich dich natürlich auch unbedingt noch fragen will, ist, was sind denn Anzeichen dafür, dass das Gebiss das oder eben das die Zäumung, wenn ich mich für gebisslos entschieden habe, nicht zu mir und zu meinem Pferd passt und ich über eine andere Zäumung nachdenken sollte? Kann man das so pauschal sagen?
Ja gut, man muss sich halt die anatomischen Strukturen anschauen. Auch wenn ich jetzt gebisslos wählen würde, muss das Ganze ja irgendwie zu dem Schädel meines Pferdes passen.
Mhm. Ganz kurz nur, wenn ich dich unterbreche. Also mir geht es jetzt eher darum, ich reite oder ich sehe mich
ja, okay,
reiten und
also,
was sind das für...
Wenn das ein Pferd ist, das weißt du, dem Kontakt nur ausweicht.
Mhm.
Weil es eigentlich das unangenehm findet, wenn dann Kontakt kommt.
Mhm.
Dann sollte das zum einen mich überprüfen lassen, wie benutze ich das Ganze, wie wende ich es an, aber auch, wie fühlt sich das für mein Pferd an, was ich da an das Pferd, also dem, an dem Pferd angebracht habe. Oder wenn das Pferd einfach stoisch, stumpf, sich auf was auch immer es dafür eine Zäumung hat, sich anfängt darauf abzulegen oder dagegen zu gehen. Es muss nicht immer was mit Ausrüstung zu tun haben. Das kann natürlich auch mit körperlichen Zuständen oder mit Anwendungsfehlern einhergehen oder einfach über viele Jahre sich dann so manifestiert haben. Aber trotzdem würde ich es einfach mit beachten.
Ja gut, warte, aber eine Frage, die muss ich dir nur stellen, weil ich denke, das fragen sich ganz viele bei der Auswahl ihres Gebisses. Einfach doppelt gebrochen.
Und das Pferd drauf an.
Da kannst du da nur ganz kurz was dazu sagen, was da so deine Kriterien sind.
Ja, ich schaue mir halt zum einen an, wie dick ist die Zunge und wie breit sind die Unterkieferäste. Und wenn du dir jetzt vorstellst, du hast ein Pferd beispielsweise mit sehr schmalen Unterkieferästen, hast ein doppelt gebrochenes Gebiss, das Pferd hat jetzt nie gelernt, irgendwie durch den Körper wirklich zu arbeiten und zieht die Zunge auch nur nach hinten weg, dann kann es gut passieren, dass sich diese beiden Gelenke von diesem doppelt gebrochenen Gebiss über diese Unterkieferäste so drüber klemmen. Sau unangenehm und die Pferde entweder gehen die Ultra dann dagegen und sperren sich da so ein Stück weit. Ja, also da würde ich einfach gucken, wie breit sind die Unterkieferäste und gegebenenfalls ausprobieren.
Ja, was könnte jetzt der Vorteil von doppelt gebrochen sein?
Mais verteilt sich halt ein bisschen breiter über der Zunge. Im Vergleich zu dem einfach gebrochenen wird ja nachgesagt, dass es eher in so Richtung Nussknacker-Effekt dann geht. Wenn man das aber mal über seine eigene Hand legt und dann zusammenführt, dann hat das Doppelgebrochene auch eine ziemlich unangenehme Wirkung und kann, wie gesagt, ziemlich klemmen in dem von den Maulwinkeln und so weiter auch. Also da würde ich nicht eins bevorzugen als das andere, sondern das ist pferdeabhängig tatsächlich.
Okay,
gut. Und im Zweifelsfall gibt's ja auch Firmen, die dir verschiedene Gebisse zum Testen zur Verfügung stellen, dass man einfach damit einfach ein bisschen reiten kann und angucken kann, was sagt denn mein Pferd. Weil am Ende können wir natürlich schon sagen, da wäre das und das anatomisch vielleicht ganz sinnvoll, aber vielleicht mag das Pferd was anderes, also deutlich lieber. Auf dem Material her gibt es ja unterschiedlichste. Ja,
aber dieses Materialthema machen wir jetzt nicht auch noch auf. Okay. Jessie, also möchtest du, weil ich wäre jetzt so mit unserem Theorieteil sozusagen am Ende, möchtest du noch irgendwas sagen zu dem Thema? Gebisslos ist immer angenehmer fürs Pferd oder hast du deine Botschaften platzieren können?
Ja, ich hoffe doch. Also ich würde pauschal nicht sagen, dass es angenehmer fürs Pferd ist.
Ich glaube, das ist rübergekommen. Weil ich würde dann nämlich zum Ende der Folge dich noch ganz gerne fragen, Jessie. Also ich habe bei dir, ich begleite dich ja auch schon länger auf deinem Weg, ich habe da auch unterschiedliche Entwicklungen bei dir erlebt, so gebisstechnisch. Du hast da auch eine Reise hinter dir. Also was hat sich da über die Zeit bei dir verändert? Was für Ansichten haben sich verändert oder was für Erfahrungen hast du gemacht? Oder gibt's vielleicht ein Pferd, wo du sagst, am Beispiel von diesem Pferd kann man gut demonstrieren, all die Sachen, die du jetzt gerade erzählt hast?
Boah, die sind auf jeden Fall alle sehr unterschiedlich. Ich denke, dass die größte Erfahrung zwischen all den Gebissen, die ich ausprobiert habe, ist die Anwendung. Also meine körperliche Anwendung. Und die ist deutlich wichtiger, als wie was ich am Ende dann verwende.
Und was verwendest du im Moment bevorzugt?
Bevorzugt habe ich eigentlich bei allen Pferden auf Trense. Unterschiedlich mit einfach und doppelt gebrochen, je nach Pferd. Und zur Korrektur von so Gebissgeschichten dann eben mit Kappzaum und Trense kombiniert.
Ja, gut. Jessie, dann bin ich eigentlich am Ende mit meinen Fragen. Du kannst gerne noch was loswerden.
Nein, das Einzige, was für mich, aber das habe ich vorhin ja schon gesagt, was irgendwo wichtig ist, ist der Umgang mit dem Ganzen und dass man sich bitte nicht blenden lassen soll von den vielen Menschen, die auf Wunder was für fortgeschritten scharfe Zäumungen eigentlich reiten. Also wenn wir jetzt bei der Kandare da sind, dass das nichts mit Qualität am Ende zu tun hat.
Okay. Ja, dann sagen wir herzlichen Dank fürs Zuhören. Also was sich jetzt so ein bisschen überschnitten hat, ist, Jessie und ich haben ja übermorgen unseren ersten Online-Kurs zum Thema Longieren. hätten euch jetzt natürlich gern berichtet, wie der war, aber wir wissen es noch nicht. Wenn ihr das hört, dann ist es schon über die Bühne gegangen. Aber ich kann vielleicht an der Stelle nochmal sagen, die Jessie und ich, wir planen ja öfter solche Online-Kurse anzubieten. Also es lohnt sich auf jeden Fall, regelmäßig auf unserer Insta-Seite vorbeizuschauen, weil dort werden wir die Kurse immer ankündigen. Wenn was aktuell ist, werden wir es natürlich auch hier an der Stelle sagen. Genau. Ansonsten freuen wir uns. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns jederzeit bei Insta. Könnt uns auch eine Mail schreiben. Wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Wir freuen uns, wenn ihr uns eine gute Bewertung da lasst. Aber es darf auch eine ehrliche sein. Genau. Und ansonsten verabschieden wir uns, oder?
Ja.
Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.